Ich glaube, es hat uns beiden sehr viel gebracht, diese Verabschiedung. Man geht da sicher mit einem, oder wir beide sind ja, wie du schon sagst, mit einem mulmigen Gefühl dahin gegangen. Muss ich das ja vorstellen, dass man eben sein totes Kind nochmal sieht und wird dann ja in einen Raum geführt, wo die Lia dann in ihrem Sarg lag, offen.
Nee, noch nicht in ihrem Sarg, sondern sie lag auf so einem Kissen und stimmt. Der Sarg stand daneben und wir durften stimmt. sie dann selber in den Sarg reinlegen und ja. Bemalen und also den Sarg bemalen und dann
noch weitere Sachen in den Sarg reinlegen, habe ich ja dann auch gemacht, dass man ihr sozusagen noch was mitgibt. Im Nachhinein würde ich das wirklich auch nicht missen wollen, wie du schon gerade sagst.
Hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge. Ich heiße Kathi.
Und ich bin der Felix.
Letztes Mal haben wir euch erzählt, wie unsere Tochter Lia gestorben ist und wie es uns in den ersten Tagen erging. Dieses Mal wollen wir euch erzählen, wie wir uns von ihr verabschiedet haben,
wie wir die Trauerfeier gestaltet haben und wie wir sie schlussendlich auch beerdigt haben. Obwohl man ja kurz nach dem Tod mit so vielen Gedanken beschäftigt ist, kommt man ja nicht drum rum, sich auch mit dem Thema Trauerfeier auseinanderzusetzen. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich das eigentlich nicht unbedingt machen wollte. Aber man muss es ja.
Wolltest du keine Trauerfeier machen oder habe ich gar nicht so
eine Erinnerung? Nein, aber es
war das für dich irgendwie ein schweres Thema? Oder?
Nein, es war mir halt am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel erstmal. Man plagt sich ja schon sehr viel mit den Gedanken, das Warum und Wieso und dass es überhaupt passiert ist und warum ist es mir passiert und wird dann, finde ich, durch die Planung von einer Trauerfeier so wieder so ein bisschen ins Leben zurückgeholt, was mir am Anfang fast, ich will nicht sagen zuwider, aber ein bisschen zu viel war. Also diese Realität, die man ja eigentlich gar nicht wahrnehmen möchte, die dann so auf einen wie zurückgeworfen wird, weil man sich dann eben auf einmal mit Leuten auseinandersetzen muss und irgendwie den richtigen Bestatter suchen muss und sich überlegen muss, wie man denn überhaupt so eine Trauerfeier gestaltet. Das war nicht ganz einfach am Anfang. Obwohl unsere Freunde ja uns auch da sehr unterstützt haben. Das fand ich gut.
Ja, stimmt. Also ich glaube, bei uns war es relativ schnell klar, dass, und da waren wir uns, glaube ich, auch gleich einig, dass wir im Familiengrab begraben wird, von deiner Familie, das eben nicht in Deutschland ist, sondern im Ausland. Und deswegen war es für uns erstmal wichtig, wie wir die Trauerfeier gestalten und welcher Bestatter da überhaupt in Frage kommt. Und ich glaube, wir sind dann einfach losgefahren. Dein Vater hat uns ja gefahren. Und
waren bei verschiedenen Bestattern.
Zu einem Bestatter sind wir erst gefahren, zu so einem klassischen, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber einer von den gängigen Bestattern, denke ich, war das. Und ja, da hatten wir beide, glaube ich, ein ziemlich schlechtes Bauchgefühl, oder?
Ja, also ich fand's komisch, weil man das ist ja alles Neuland. Also ich meine, wenn man noch wenig mit dem Tod zu tun hatte und eben diesem ganzen Prozedere, dann ist das schon auch sehr komisch, dass man da in so eine Art Geschäft ja reingeht und dann darüber spricht, welcher Sarg und wie soll das ausschauen und mit Aufbahrung, ohne Aufbahrung, und das will man sich eigentlich alles gar nicht so richtig vorstellen, und man will auch sich auch eventuell gar nicht vorstellen, dass dann der oder diejenige, mit dem man spricht, ja dann auch dein Kind anfassen oder eben zurechtmachen für eine Bestattung. Das sind so, ja, das ist das Normalste der Welt, aber es ist für einen komisch. Für mich zumindest war das so.
Ja, klar, also ich meine, das Normalste der Welt ist es ja für niemanden, außer für den Bestatter selber vielleicht. Und selbst für den ersten Bestatter, bei dem wir waren, war es ja eben auch nicht selbstverständlich. Warum wir so ein komisches Gefühl bekommen haben, war ja, weil er gesagt hat, dass er Kinderbestattungen nicht so gerne macht. Und
stimmt, ja,
dass er sozusagen ja, wahrscheinlich, weil es ihm auch nahe geht, denke ich mal, aber ja, es hat uns beiden, glaube ich, ein recht komisches Gefühl gegeben und die Vorstellung, dass Lia dann dorthin kommt, von jemandem angefasst wird, der das eigentlich eh nicht gerne macht, war ja natürlich dann schrecklich. Aber wir haben uns ja dann noch weiter umgeschaut und haben dann Gott sei Dank Aetas gefunden, ein Bestattungsunternehmen in München. Und ja, da hatten wir gleich ein ganz anderes Gefühl, weil die sind auch, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest viele von denen auch Trauerbegleiter und einfach richtig ausgebildet und spezialisiert, gerade auf Todesfälle bei Kindern. Und ich kann mich noch genau erinnern, erstmal waren die Räume viel freundlicher. Und als wir dann da mit unserem Bestatter da saßen, hat er uns ja erstmal ausführlich gefragt, was passiert ist. Und wir haben nochmal alles erzählt. Und da hat die Lia halt so richtig Raum bekommen einfach auch, ja.
Das stimmt. Das war wirklich was ganz anderes als zum Beispiel dieser erste Bestatter. Ja, kann ich nur empfehlen. Also es war auch eine positive Erfahrung in dem ganzen Negativen.
Ja, da hat man sich auf jeden Fall aufgehoben gefühlt und
verstanden. Ja.
Ja. Uns war es ja auch total wichtig, dass wir uns nochmal von ihr verabschieden können, weil das ja, als sie geboren ist im Krankenhaus, alles so schnell ging. Und da ist es eben ganz normal, dass man sich, wenn man das möchte, nochmal verabschiedet. Da gibt es auch richtige Verabschiedungsräume. Und genau, und so haben wir dann eben, ich glaube, auch erst 10 Tage später oder eine Woche später, glaube ich, war das dann erst, diesen Termin ausgemacht. Und da haben wir uns dann eben nochmal von ihr verabschiedet.
Und das muss ich wirklich sagen, ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, es hat uns beiden sehr viel gebracht, diese Verabschiedung. Lia nochmal zu sehen, sie nochmal anzufassen, in den Arm zu nehmen, diesen Sarg zu bemalen und einfach diese Möglichkeit haben, sich von ihr zu verabschieden. Und ich muss auch wirklich sagen, dass man, weil man sich ja auch eigentlich mit dem Thema Tod nicht so viel auseinandersetzt, ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung hat, was alles möglich ist. Wir haben auch eigentlich im Nachhinein erst erfahren, dass es möglich ist, sein Kind auch mit nach Hause zu nehmen und noch einige Tage daheim zu lassen, bevor man sich dann wirklich verabschiedet und das Kind bestattet. Und das sind viele Sachen, die man einfach nicht weiß und die, ehrlich gesagt, man auch nicht so wirklich gesagt bekommt.
Außer man hat Glück und das ist jemand bei dir, der das weiß und dir sagt.
Genau, aber es ist einfach so, dass generell der Tenor in Deutschland ist, dass möglichst schnell der Tote bestattet wird, unter die Erde kommt. Und man natürlich in dieser ganzen Trauer auch dann vielleicht auch gar keinen Kopf hat und eigentlich vieles abnickt, wobei man vielleicht im Nachhinein sagen würde, eigentlich habe ich da andere Gedanken und andere Vorstellungen, wie das ablaufen soll. Und das kann man einfach nur so stehen lassen, dass da wirklich eine Missinformation herrscht eigentlich.
Ja, ich habe auch gedacht, dass man einen Verstorbenen oder eine Verstorbene nach 3 Tagen beerdigen muss. Aber stimmt ja überhaupt nicht. Also man kann sich da ja wirklich Zeit lassen und muss es einfach mit dem ja, Bestatter besprechen oder mit dem Krankenhaus, je nachdem, mit den jeweiligen Stellen eben absprechen und dann ist da bestimmt einiges möglich. Ja, die Verabschiedung, die hat uns beiden, glaube ich, sehr gut getan, auch wenn wir wahnsinnig aufgeregt waren und natürlich auch sehr, sehr traurig. Aber das möchte ich einfach nicht missen und ich bin sehr froh, dass ich das erleben durfte.
Absolut, es ist Man geht da sicher mit einem, oder wir beide sind ja, wie du schon sagst, mit einem mulmigen Gefühl dahingegangen. Muss ich das ja vorstellen, dass man eben sein totes Kind nochmal sieht und wird dann ja in einen Raum geführt, wo die Lia dann in ihrem Sarg lag, offen.
Nee, noch nicht in ihrem Sarg, sondern sie lag auf so einem Kissen und der Sarg stand daneben und wir durften sie dann selber in den Sarg reinlegen und bemalen und also den Sarg bemalen und dann
noch weitere Sachen in den Sarg reinlegen, habe ich ja dann auch gemacht, dass man ihr sozusagen noch was mitgibt. Im Nachhinein würde ich das wirklich auch nicht missen wollen, wie du schon gerade sagst. Mir persönlich hat es sehr gut getan, mich nochmal, nachdem man aus diesem ersten Schockmoment, aus dieser wirklich ersten richtigen Ohrfeige, könnte man sagen, die einem die Trauer da mitgibt, da so ein bisschen fast nicht überwunden, aber man fängt sich so ein bisschen wieder und dann hat man auch so einen anderen Zugang. Und ich fand es gut, dann die Lia eben einfach nochmal zu sehen und anzufassen und mich nochmal so in aller Ruhe. Die von dem Bestattungsinstitut geben einem ja dann auch wirklich ganz viel Zeit, kann man einen Tag da ja verbringen, wenn man möchte. Und das fand ich gut.
Ein paar Tage nach der Verabschiedung haben wir dann die Trauerfeier gemacht. Dafür haben wir eine Halle auf dem
Aussegnungshalle,
genau, auf einem Münchner Friedhof angemietet und haben unsere Freunde eben gefragt, ob sie uns dabei helfen können, die Trauerfeier zu gestalten. Und das haben sie dann mal wieder auf ganz wunderbare Weise gemacht. Und genau, und haben dann, ja, einer unserer Freunde hat dann so ein bisschen die Trauerfeier geleitet. Eine andere Freundin von mir hat dann ein Lied gesungen. Es wurden Gebete vorgelesen. Meine Mama hat den Sarg und die Lia nochmal gesegnet. Dann gab es noch ein schönes Ritual. Da haben alle Kerzen für uns angezündet und sind dann eben nach vorne gekommen und haben uns gute Wünsche ausgesprochen und dabei eine Kerze eben angezündet und die vorne in so eine Schale gesteckt. Und am Ende brannten dann eben ganz viele Kerzen. Wir haben Musik gehört.
Und die haben mich mit am meisten bewegt,
ja. Ja, die Lieder, wenn ich die heute noch anhöre, dann packt's mich auch extrem.
Ja, mich auch.
Aber es war wirklich eine schöne Trauerfeier, wenn man so sagen kann. Es waren auch ganz viele Freunde da, unsere Familie natürlich. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein Bruder dann am Ende gesagt hat, dass es schön war und dass es ihm jetzt irgendwie ein bisschen besser geht. Es war irgendwie einfach eine schöne Verabschiedung.
Das haben mehrere gesagt, wie absurd das auch ist, dass man überhaupt sagt, dass es eine schöne Trauerfeier ist. Das hatte ich damals auch noch so in meinen Gedanken, dass das irgendwie komisch ist, dass alle gesagt haben, was für eine schöne Trauerfeier, aber es ist ja eigentlich überhaupt kein schöner Anlass. Aber wenn man das so sagen will, dann kann man das auf jeden Fall so unterschreiben, dass es eine schöne Trauerfeier war und dass uns das auch gut getan hat. Ja.
Ich glaube, es war auch, viele Freunde hatten wir davor ja schon gesehen, aber einige auch noch nicht. Und die kamen dann eben alle und so war das die erste Begegnung irgendwie auch. Und ich glaube, es hat auch unseren Freunden gut getan, uns gut getan, dass man einfach so, ja, jetzt das erste Mal, dass wir uns das erste Mal wieder gesehen haben nach Lias Tod und das erste Mal wieder so Kontakt hatten und die dann vielleicht auch ein bisschen die Angst verloren haben davor, uns zu begegnen, weil sie natürlich auch unsicher waren und nicht wussten, was sie sagen sollen.
Ist, glaube ich, eh einer der größten Probleme, dass natürlich dein komplettes soziales Umfeld überhaupt nicht weiß, wie man mit dir umgehen soll. Also im Nachhinein jetzt oder in den letzten Jahren, wo man doch immer mal wieder vielleicht auch mit Freunden oder auch vielleicht ein bisschen mit Bekannten mal über den Tod von Lia spricht, da kommt ganz oft raus, dass viele sagen, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Was ich zu dir sagen soll. Da waren ja viele einfach überfordert. Kann ich auch immer nur sagen, das Beste ist, einfach überhaupt irgendwas zu sagen. Also, weil was uns sehr gut getan hat, oder mir vor allem auch, ist dann eben darauf angesprochen zu werden. Und dann kommt man ja selber eben ins Reden. Und das ist ja, glaube ich, so, das ist schon sehr heilsam, dass wenn man einfach gefragt wird. Ja, auch wenn es blöd ist zu fragen, finde ich, oder? Wie geht's dir? Das denken dann immer alle, ja, wie soll es dem schon gehen? Natürlich geht es dem schlecht irgendwie, aber trotzdem ist diese Frage gut. Weil ja. Ich dann selber entscheiden konnte, ob ich darüber spreche oder eben, ob ich nicht darüber spreche.
Absolut.
Das fand ich wichtig.
Das Schlimmste ist natürlich, nichts dazu zu sagen. Auch wenn man klar verstehen kann, dass der andere vielleicht verunsichert ist und nichts Falsches sagen möchte, aber ich glaube, für den Trauernden ist es wichtig, dass es kein Tabu wird und dass man es einfach anspricht und auch nicht so Floskeln benutzt, wie das wird schon wieder oder bist ja noch jung und ihr bekommt bestimmt noch ein Kind und so weiter. Das sind halt eher so Sätze, die einem eher wehtun.
Die will man einfach gar nicht hören.
Das mag ja auch alles sein, dass man vielleicht noch Kinder bekommt und auch noch jung ist und alles, aber es hilft einem in dem Moment überhaupt nichts, weil man einfach so einen tiefen Schmerz empfindet und im Endeffekt ist es, glaube ich, dann einfach nur, es ist gut, wenn man Freunde hat oder Familienangehörige, die diesen Schmerz auch mittragen können, die das aushalten. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Und es war auch schön zu sehen, dass da wieder Freundschaften sich total vertieft haben. Also bei mir gab es auf jeden Fall zwei, drei Freundinnen, die zwar eh schon gute Freunde waren, aber dadurch einfach die Freundschaft noch einen ganz anderen, ja, ein ganz anderes Level angenommen hat.
Es ist ja auch interessant zu beobachten, wie sich manche Leute sehr schwer tun, überhaupt mit dir zu sprechen über das Thema. Und von manchen, von denen man das auch gar nicht erwartet hat, auf einmal tolle Sachen sagen und Verständnis zeigen und Mitgefühl und ja, und so lernt man seine Freunde auch nochmal ganz anders kennen. Oder Freundschaften vertiefen sich.
Ja, total. Also bei mir haben sich ja auch einige Freundschaften sehr vertieft. Und ich habe auch Freunde, die immer wieder mich darauf ansprechen, auch jetzt nach 7 Jahren, und nachfragen, wie geht's dir dann eigentlich jetzt mit Lias Tod? Also auch Freunde, die jetzt gar nicht so extrem enge Freunde sind. Und da bin ich auch manchmal überrascht, also positiv überrascht, und denke, schön, dass die noch dran denken und mich nochmal fragen und sich trauen einfach. Ja, also das kann ich nur jedem ans Herz legen. Jedem, der eben auch einen Trauernden begleitet.
Ja.
Da keine Berührungsängste zu haben, sondern einfach offen damit umzugehen.
Ja, vor allem beim Stichwort Berührungsängste muss ich selber sagen, dass man für sich auch keine Scheu haben sollte, darüber zu sprechen. Also ich erwische mich schon auch manchmal dabei, dass ich mir immer überlege, soll ich das jetzt aussprechen oder soll ich das jetzt nicht aussprechen? Passt das jetzt hierher oder passt das nicht? Natürlich gibt es Momente, wo man ganz klar sagen kann oder objektiv beurteilen kann, dass das letztendlich nicht gerade das richtige Thema ist. Wenn ich mich mit einer frischen Schwangeren unterhalte, werde ich ihr vielleicht auch nicht im ersten Moment erzählen, dass mein Kind gestorben ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon auch sagen, dass man es lernen muss, egoistisch da zu sein und das einfach auszusprechen, was einen berührt und was man auf dem Herzen hat, weil es im letzten Moment nur gut tut. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht belastend ist oder vielleicht auch für den Gegenüber belastend ist. Aber ich glaube, da muss man so, wie gesagt, egoistisch sein und das dann trotzdem rauslassen.
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich noch lernen kann. Das fällt mir immer noch schwer. Also gerade wenn es eben um eher so Bekannte geht, bei Freunden, bei engen Freunden fällt es mir natürlich gar nicht schwer, mit denen kann ich immer darüber sprechen, aber wenn es irgendwie um eher so Bekannte geht oder Menschen, die man neu kennenlernt, das ist auf jeden Fall, ja, fällt mir das immer noch schwer.
Ich will gar nicht sagen, dass mir das so einfach fällt, also inzwischen vielleicht einfacher, und ich spreche auch inzwischen sicher mehr darüber, als ich das früher getan habe. Aber ja, es ist immer eine kleine Überwindung. Auch jetzt noch, nach 7 Jahren, wie du schon sagst.
Wir haben uns schon sehr früh für eine Feuerbestattung entschieden, weil, ja, es war einfach auch so ein Bauchgefühl. Wir fanden das beide irgendwie richtig und auch die Vorstellung schön, dass Lia eben von einem auf den anderen Moment von ihrem irdischen Dasein befreit wird und zu Asche wird.
Und zum Himmel aufsteigt.
Und vielleicht zum Himmel aufsteigt, ja.
Ich habe mir das auch so ein bisschen gedacht, ja.
Genau. Und einfach frei wird, ja, frei sein kann.
Frei ist vielleicht der beste Ausdruck dafür, ja.
Und gleichzeitig war es für uns auch die beste Lösung, weil wir Lia ja im Ausland, im Familiengrab bestatten wollten oder beisetzen wollten. Und da haben wir dann rausgefunden, dass man eben über die Schweiz, wenn man dort in der Schweiz einen
Grabplatz kauft, also beziehungsweise ist das ein Waldfriedhof, gar nicht mit richtiger Inschrift und Stein und allem Pipapo, sondern letztendlich nur ein Grabplatz ist und man dann, wenn man diesen Platz oder diesen Nachweis bringen kann, dass man diesen Platz da hat und das da machen möchte, die Urne ausgehändigt bekommt. Und so konnten wir einerseits die Urne bei uns zu Hause noch haben und sie dann zu unserem Familiengrab bringen und sie selber bestatten, so wie wir das vorhatten und so wie wir das wollten. Denn eigentlich bekommt man die Urne nämlich nicht ausgehändigt, sondern sie geht von dem Krematorium dann direkt an den Friedhof und da wird dann, also man bekommt eigentlich sie nicht in die Hände. Und das war der einzige Weg, das so zu tun.
Und das war eine tolle Möglichkeit, weil wir dann eben die Urne bei uns zu Hause stehen hatten, und zwar relativ lang sogar, ich glaube 1 bis 2 Jahre. Und ja, als wir dann das Gefühl hatten, so jetzt ist es an der Zeit, haben wir sie dann eben dorthin gebracht, haben sie ja ins Auto gepackt und sind losgefahren und haben sie dann dort beerdigt. Wir haben vorher noch einen Stein, also hier beim Steinmetz, haben wir uns noch einen Stein anfertigen lassen mit der Inschrift und haben den mitgenommen und haben dann selber sozusagen die Urne reingestellt in das Grab und den Stein vorne drauf gemacht und zugemacht. Also ja, haben wir alles so gemacht, wie wir wollten und wie es sich für uns richtig angefühlt hat. Und
du hast es gerade schon gesagt, dass wie wir es wollten und vor allem auch wann wir es wollten. Weil wir hatten Lia ja, wie du gerade gesagt hast, lange bei uns zu Hause. Und das fand ich schön. Also das waren einfach, dass man sie irgendwie gefühlt um sich hatte und nicht eben gleich wieder abgeben musste. Man hat ja eh so wenig Zeit mit ihr gehabt. Und auch wenn das ja natürlich nicht an eine lebendige Lia rankommt, ist das trotzdem, war das für unsere Seelen, glaube ich, gut.
Ja, total. Und dann hatten wir ja auch Bedenken, dass wir sie jetzt irgendwie weit weg beerdigen. An den Ort fahren wir meistens nur einmal im Jahr und können eben nicht so auf den Friedhof gehen wie vielleicht andere. Aber ich muss sagen, im Nachhinein hat sie, also es fühlt sich total richtig an. Und ich, als wir sie dann damals dorthin gebracht haben, weiß ich noch genau, als wir dann nach Hause kamen, haben ja hier auf unserem Fensterbrett auch eine Kerze stehen, die ist immer noch dort. Und ich weiß noch, dass wir sie da hingebracht haben und als wir dann nach Hause kamen, habe ich mich hier hingesetzt und habe die Kerze angemacht und habe auch so drüber nachgedacht, dass sie jetzt eben nicht mehr hier ist. Und auf einmal, wie durch so einen Windstoß, der aber gar nicht hier war, ging diese Kerze aus. Und ich weiß noch genau, es hat sich für mich irgendwie so angefühlt, so wie wenn sie wieder hier wäre und dass sie sich eh nicht vorschreiben lässt, wo sie sein soll, sondern dass sie da ist, wo sie Lust hat. Und das war dann irgendwie ein ganz schönes Gefühl so. Ja,
ja, das stimmt.
Sie ist eh da, wo sie sein möchte.
Weiß ich noch, ja. Ist sie auch. Ist ja ganz klar eigentlich.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das kann man denen nicht vorschreiben, wo sie sich bewegen.
Und ich denke, dass das auch ganz wichtig ist. Für uns war es zumindest sehr wichtig, oder für mich, für dich ja auch so, reden ja viel drüber. Das sind alles so wie so kleine Rituale und die einem einfach viel geben.
Ja, genau, die Rituale, die helfen einem sehr, also eigentlich schon von Anfang an. Ich kann mich erinnern, als ich glaube, ich am 2. oder 3. Tag eben unsere beiden Freunde aus Berlin kamen, die haben so eine Riesenkerze mitgebracht und die haben sie erst als erstes auf den Tisch gestellt und angezündet und diese ganze erste Zeit brannte diese Kerze Tag und Nacht und ja, das ist mir total in Erinnerung geblieben, weil es einfach so schön war, diese Kerze immer brennen zu sehen.
Oder wie deine Freundin dann, die ja kurz nach Lias Tod gekommen ist, dann mit uns unsere Wohnung ausgeräuchert hat. Weil das für sie auch ein Ritual war, was sie mal gelernt hat. Und das muss ich zwar sagen, dass ich erst ein bisschen gelacht habe, aber im Nachhinein fand ich es toll.
Ich glaube, du hast es jetzt ein bisschen falsch in Erinnerung gerade. Also es war so, dass meine Freundin hatte diese Wohnung, war ja 10 Tage bei uns in dieser ganzen Akutphase. Und als sie dann gegangen ist, hat sie die Wohnung, als wir gar nicht da waren, hat sie die Wohnung komplett alleine ausgeräuchert. Und als wir dann nach Hause kamen, hat sie uns einen Zettel geschrieben und einen Brief geschrieben und hat da reingeschrieben, dass sie eben die Wohnung ausgeräuchert hat. Und ich weiß noch, dass wir, als wir in die Wohnung rein sind, der erste Moment war so, weiß ich nicht, irgendwie so ein ganz anderes, so eine Aura, ein anderes Gefühl, das man da hatte. Und dann haben wir den Zettel gelesen und es war so, hey, sie hat die Wohnung ausgeräuchert.
Aber haben wir das nicht auch gemacht?
Oder ja.
Habe ich das jetzt falsch
Nein, und wir haben dann später das nochmal wiederholt und haben dann zu zweit einmal die Wohnung ausgeräuchert, als wir aus der Wohnung ausgezogen sind.
Stimmt, so war das. Da hast du recht, ja.
Aber ja, also das war, sie hat das angefangen und wir haben es dann nochmal übernommen und haben es dann auch nochmal gemacht. Und das war, ja, ist auf jeden Fall auch mir sehr in Erinnerung geblieben. Ja, jeder findet da andere Rituale, die einem gut tun. Die einen zünden vielleicht jeden Abend eine Kerze an, andere räuchern eben die Wohnung aus oder gehen jeden Tag zum Friedhof. Also da muss jeder seine eigenen Rituale finden. Und Rituale sind eben so heilsam, weil sie Struktur und Ordnung schaffen in einer sehr chaotischen Zeit. und gleichzeitig auch zulassen, Emotionen eben auszuleben, die vielleicht anders nicht ausgelebt werden können, weil man einfach noch zu sehr in dieser Trauer steckt.
Und weil man auch gerade am Anfang, je nachdem, natürlich auch nicht so richtig drüber reden kann, egal mit wem. Also zumindest ging es mir so und mit anderen, die ich mich ausgetauscht habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe, ging es auch so, dass man am Anfang halt immer ein Kloß im Hals hat. Also da gibt es sich auch viele unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich glaube, dieses Aussprechen von Sachen, die einem auf der Seele brennen oder die einem irgendwie die raus wollen, die schafft man gar nicht. Aber während so einem Ritual denkt man zumindest über die Dinge sehr viel nach oder es besinnt sich. Und ich glaube, deswegen hilft einem das auch so.
Ja, man gibt seiner Trauer ja auch Raum und man gibt dem Verstorbenen Raum. Und ich weiß, dass auch wenn der Todestag dann schon länger zurückliegt und der Mensch schon länger tot ist, dass viele dann auch Gewissensbisse haben, dass der Verstorbene nicht mehr so viel Raum hat und dass man eben nicht mehr so viel dran denkt und dass sich nicht so viel Zeit nimmt dafür. Und auch da sind Rituale ganz toll, weil man eben genau sich bewusst Zeit nimmt und sagt so, an dem Tag, an dem Abend mache ich eben etwas, das mich eben dann mit dem Menschen verbindet. Und manchmal reichen vielleicht auch nur 10 Minuten, wenn man sich hinsetzt, die Kerze anzündet und einfach intensiv an den Menschen denkt. Und manchmal kann das ja auch ein Ritual sein, das viel, viel länger dauert. Und ja, je nachdem, wie es sich eben gerade richtig anfühlt. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon ein Ritual ausgedacht, das ihr regelmäßig macht. Wenn nicht, dann wäre das ja jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Nächstes Mal würde ich gerne über das Thema Schuldgefühle reden. Ein großes, großes Thema. Allerdings, das uns lange beschäftigt hat. Immer noch beschäftigt. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich bis zum Schluss unseres Lebens werden wir damit immer wieder mal zu kämpfen haben.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke und bis zum nächsten Mal.